Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Ostern ist das Fest der Passionsunterhaltung, so eine Art Kulturtradition in Deutschland. Barock-Konnoisseure pilgern in Kirchen, um der obligatorischen Bach-Passion zu lauschen. Danach gibt es als Absacker die Leiden Christi noch im Fernsehen. Die biblische Leidenswegerzählung musste schon viele Film- und TV-Adaptionen über sich ergehen lassen. Oft wurde da über die Grenzen des Geschmacks debattiert, Stichwort Always Look on the Bright Side of Life. Gestern nun die Passion bei RTL als modernes Live-Musical, moderiert von Thomas Gottschalk. Skandal oder Trash oder am Ende doch gut gemachtes Unterhaltungsfernsehen? Befassen wir uns gleich mit dieser Thematik nach Elon Musk, denn der hat sich heute Mittag ja auch noch ganz plötzlich gemeldet. Nämlich mit der Ankündigung, er wolle Twitter kaufen, und zwar für 41,4 Milliarden Dollar. Das ist ein Sechstel seines Privatvermögens. 9% der Twitter-Anteile besitzt er schon und nun also das Komplettkaufangebot. Simon Hurz vom Social Media Watchblog. Welche Absichten verfolgt Elon Musk damit?
Er hat ja selbst gesagt, dass er Twitter radikal umbauen möchte und dafür auch von der Börse nehmen möchte. Und da bin ich ausnahmsweise mal seiner Meinung. Ich halte es tatsächlich nicht für die schlechteste Idee, Twitter zu privatisieren und damit unabhängiger von AktionärInnen zu machen, die ja eher auf die kurzfristige Rendite als auf die, auf die langfristige Stabilität und auf ein solides Geschäftsmodell schauen. Denn im Gegensatz zu anderen Tech-Plattformen, also wie jetzt zum Beispiel Facebook oder Instagram oder TikTok, ist Twitter ja nicht wahnsinnig erfolgreich und vergleichsweise klein. Also natürlich im Vergleich, aber es ist halt doch nur ein Bruchteil so groß wie die anderen und dementsprechend funktioniert dieses von Reichweite getriebene Geschäftsmodell nicht so gut. Und dann kommt aber das große Aber. Ich glaube, es geht halt Musk nicht nur darum, Twitter auf gesündere finanzielle Füße zu stellen, sondern es geht ihm auch darum, seine eigene persönliche Agenda durchzusetzen. Und da geht es vor allem um Redefreiheit und seinen Eindruck, dass er auf Twitter angeblich zensiert werde.
Ja, er wolle Twitter nach einer Übernahme von der Börse nehmen, weil der Dienst nur so das Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen könne, hat er gesagt. Da werden natürlich viele stutzig. Er war zum Beispiel gegen eine Sperrung von Donald Trump bzw. dessen Twitter-Konto. Möchte er also die Plattform seine Interpretation von Meinungsfreiheit so aufdrücken?
Ich befürchte das zumindest. Also das hat er ja relativ offensichtlich und öffentlich in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass ihm Twitter zu stark in die Redefreiheit eingreife. Er hat auch eine Umfrage gestartet und dann seine Follower gefragt, ob Twitter eben die Redefreiheit hoch genug halte. Und dann, nachdem die Mehrheit Nein gesagt hat, hat er gesagt, hier, guck mal, was jetzt? Brauchen wir jetzt eine neue Plattform? Und hat damit schon provoziert. Und ich glaube eben, dass er tatsächlich der Meinung ist, dass Twitter zu viel moderiert. Und da würde ich nicht mit ihm übereinstimmen. Also bei Trump, das ist nochmal ein Sonderfall, da glaube ich tatsächlich, ich halte das Ergebnis für richtig, dass der Account irgendwann gesperrt wurde, aber ich halte den Prozess für problematisch, dass quasi Twitter dann irgendwann einfach so über Nacht entschieden hat und jetzt kicken wir ihn. Aber dass halt grundsätzlich diese Plattformen auch eine gewisse Verantwortung für Inhalte haben und da eben auch moderieren und Grenzen setzen, finde ich erstmal gut.
41,4 Milliarden Dollar, ich glaube es sind 54 Dollar pro Anteil. Das ist ja ein ganz gutes Angebot. Wie realistisch schätzen Sie das jetzt ein, dieses Übernahmeangebot? Wird da eine Reaktion erfolgen?
Die Reaktion ist schon erfolgt. Der Verwaltungsrat hat ja gesagt, also hat bestätigt, dass dieses Angebot eingegangen ist und gesagt, wir prüfen das, also irgendwie vor ein paar Stunden erst, jetzt ganz kurzfristig. Es ist allerdings kein so wahnsinnig gutes Angebot. Also es sind 20% Aufschlag im Vergleich zum aktuellen Preis an der Börse. Das ist nicht so wahnsinnig viel für eine feindliche Übernahme. Es gibt auch durchaus Gebote, die da mehr aufschlagen. Musk hat ja selbst gesagt, das ist sein letztes Angebot und er lässt da nicht mit sich verhandeln. Und er argumentiert auch ein bisschen anders. Er sagt, das ist 50 oder mehr als 50% Aufschlag im Vergleich zu dem Börsenkurs, als er Ende Januar die ersten Aktien gekauft hat. Aber ich finde das so ein bisschen willkürlich. natürlich. Also relevant ist ja der aktuelle Preis. Und man muss bei Musk halt noch eine Sache in Betracht ziehen, weshalb ich eher skeptisch bin, ob das am Ende wirklich durchgeht. Der Typ ist super launisch und unberechenbar. Er hat ja zum Beispiel 2018 auch gesagt, auch auf Twitter angekündigt, dass er Tesla angeblich von der Börse nehmen werde und die Finanzierung dafür stehe. Ja, hat sich später rausgestellt, war halt Quatsch. Ich bin da erstmal vorsichtig skeptisch und halte es eher für einen Troll-Move und glaube auch nicht, dass der Verwaltungsrat und die anderen großen Investoren dem so einfach zustimmen.
Wir werden sehen, klingt zumindest schon vorab ein bisschen beleidigt. Er hat gesagt, scheitere er mit dem Übernahmeversuch, müsse er sein Engagement bei Twitter komplett überdenken. Naja, wollen wir mal schauen. Simon Hurz vom Social Media Watchblog über Elon Musk, dessen Twitter-Angebot bzw. die Übernahme heute Morgen erfolgte. Dankeschön.
Sehr gerne. Ciao.
Die Pressefreiheit wird in Deutschland gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. So formuliert es das Grundgesetz. Aber wenn die Sicherheit des Staates in Gefahr ist, dann muss man schon mal handeln. So hat es sich Reinhard Gehlen offenbar gedacht. Reinhard Gehlen war der erste Chef des Bundesnachrichtendienstes, der mit umfangreicher Methodik auch die Presse zu steuern versuchte, und zwar mit Hilfe von Informanten. Alles natürlich mit dem Ziel, die kommunistische Bedrohung abzuwehren. Der Historiker Klaus-Dietmar Henke hat mit seinem Team die Verstrickungen von deutschen Medien in den BND untersucht und herausgefunden, dass der BND bis in die 70er diverse Spitzel in deutschen Redaktionen hatte, auch im Deutschlandfunk. Kollege Sören Brinkmann ist im Studio. Wir müssen über Hermann Starke sprechen, richtig?
Genau, und Hermann Starke, das ist eine prominente Persönlichkeit in den Medien im Nachkriegsdeutschland. 1961 wurde er Gründungsintendant des Deutschlandfunks, vorher und nachher andere Stationen. Er hat mit dem Nachrichtendienst zusammengearbeitet, mit dem Bundesnachrichtendienst, und sein Nachfolger und so weiter, der heutige Intendant Stefan Raue, der hat seine Rolle folgendermaßen beschrieben.
Der erste Intendant war ja vorher beim Norddeutschen Rundfunk in der Politik, also war stellvertretender Politikchef, war 5 Jahre Intendant von Deutschlandfunk und ist dann zu Welt bzw. zu Springer gegangen, hat während der ganzen Zeit nebenamtlich als Spitzel gearbeitet, hat Informationen aus seinem engeren Bereich, dem BND, weitergereicht, hat Einschätzungen von Personen abgegeben. Das ist eine schon sehr überraschende Dimension.
Und Stefan Raue sagt auch mit Blick auf die ganze Geschichte des Deutschlandfunks, die soll ohnehin anlässlich eines Jubiläums in 2 Jahren aufgearbeitet werden. Das könnte jetzt vielleicht vor dem Hintergrund der neuen Veröffentlichungen noch einmal etwas schneller passieren, dass Historikerinnen und Historiker an die Arbeit gehen, darauf schauen, insbesondere dann natürlich auch auf die Rolle von Hermann Starke.
Heben wir mal kurz den Blick und schauen auf die anderen Medien. Wie umfangreich war das? Von wie vielen Journalisten, die verstrickt waren bzw. Informationen den BND weitergereicht haben, über wie viel sprechen wir hier?
Ja, die Kontakte reichten sehr weit. Die wurden übrigens beim BND geführt als Presse-Sonderkontakte. Und der von Ihnen schon angesprochene Historiker Klaus-Dietmar Henke, der spricht von einer Liste mit 220, Zitat, abwehrbereiten Journalisten, so wurden die genannt. Klaus-Dietmar Henke, der hat diese historische Forschung ja vorgelegt. Er ist Mitglied der unabhängigen Historikerkommission zur Geschichte des Bundesnachrichtendienstes. Die ist schon seit mehr als 10 Jahren tätig. Und in dieser Historikerkommission wurden eine ganze Reihe von Veröffentlichungen bisher schon vorgelegt. Der neueste Band erscheint jetzt Mitte Mai mit dem Titel Geheime Dienste, die politische Inlandsspionage des BND in der Ära Adenauer. Insbesondere mit Blick eben auch auf die Medienzusammenarbeit. Die gab es schon seit den späten 40er Jahren, damals von der Organisation Gehlen noch organisiert, dem Vorläufer des BND. Und denen ging es tatsächlich darum, die kommunistischen Umtriebe zumindest mal aufzudecken, also ganz im Sinne der Politik Adenauers. Wir reden immerhin vom Kalten Krieg, von den 50er, 60er bis in die 70er Jahre. Ja, und das ging ausgerechnet von einer Organisation aus, in der bis in die Spitze hinein viele Männer untergekommen waren, die vor 45 im Dritten Reich Karriere gemacht haben.
Was hatten Journalistinnen und Journalisten, die Informationen weitergereicht haben, für Vorteile?
Ja, über die Vorteile ist schwierig zu spekulieren. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Motive ganz unterschiedlich sind. Einigen ging es einfach darum, Anerkennung, in diesem Fall dann Anerkennung in den Geheimdiensten auch zu erlangen. Mhm. Manche wollten auch Geld verdienen, also um nochmal beim Beispiel Hermann Starke zu bleiben. Er hat zum Beispiel 500 D-Mark monatlich bekommen für seine Tätigkeit.
Was viel war.
Das entspricht damals einem Durchschnittsverdienst in Deutschland. Also das hat er bekommen zusätzlich zu seinem Einkommen als Intendant. Das zeigt also, auch da spielte vielleicht das Geld eine gewisse Rolle. Und manchen ging es auch darum, Kontakt zum Bundesnachrichtendienst zu bekommen. Auch das beschreibt der Historiker Klaus-Dietmar Henke, dass man vielleicht aus Journalistensicht sich erhoffte, auch Informationen andersherum abgreifen zu können.
Um was ging es dem BND? Ging es da wirklich nur um die Abwehr der Bedrohung des Kalten Krieges und Informationen darüber zu sammeln, wer möglicherweise verstrickt ist, wer welche Gesinnung hatte? Oder?
Sicherlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass darauf geschaut wurde, auf die Gesinnung. Und es wurde viel gemeldet, was den politischen Hintergrund angeht. Aber es ging auch darum, dass zum Beispiel Artikel lanciert werden sollten, andererseits, dass auch Artikel verhindert werden sollten. Im besonderen Sinne also PR-Arbeit oder Image-Arbeit. Es ist ja bemerkenswert eigentlich auf mehreren Ebenen. Zum einen, dass der BND hier so aktiv war. Die Behörde stand noch relativ am Anfang. Sie war nicht besonders erfolgreich in einigen Aktionen. Auch das hat die Historikerkommission schon in den vergangenen Jahren vorgelegt. Da war es also wichtig, dass das nicht so besonders breit getreten wurde. Andererseits muss man sich grundsätzlich nochmal vor Augen führen, der BND ist der Auslandsnachrichtendienst und der hat hier im Inland ganz massiv ein Netz aufgebaut.
Der Bundesnachrichtendienst als PR-Maschine. Bis in die 70er Jahre hatte er Informanten in deutschen Medienanstalten, die Informationen weitergereicht haben. Mit Sören Brinkmann habe ich drüber gesprochen. Dankeschön.
Gerne.
Ja, jetzt könnte ich was anmoderieren, aber warum was selbst machen, wenn es jemand anders viel besser kann?
Wir erzählen Ihnen die Ostergeschichte in einer neuen Form durch bekannte Popsongs im Look von 2022. Reloaded sozusagen. In den Hauptrollen Alexander Klafs als Jesus.
Alexander Klafs als Jesus und Thomas Gottschalk gerade gehört als Host in Die Passion, der naheliegende Name der österlichen Leidensgeschichte bei RTL, in der gestern solche Sätze fielen wie »Die Hinrichtung steht kurz bevor, gleich nach der Werbung«. Blasphemischer Ultra-Trash oder unterhaltend zeitgemäße Bibelstoffaufbereitung? Das zu beurteilen bleibt natürlich uns Zuschauern überlassen. Und wenn Sie nicht teilgenommen haben gestern am Leidensspektakel, Christian Röther liefert die kritische Zusammenfassung.
Kirchenmitglieder sind in Deutschland nun in der Minderheit. Das meldete die Deutsche Presseagentur am Dienstag. Am Mittwoch schon hatte RTL dazu das passende Fernseh-Event, Die Passion. Vorab hieß es zu der Jesus-Show, wir versuchen, die Geschichte frei von Religion zu sehen.
Jedes Kind kennt den Osterhasen, aber fragen Sie Ihren Nachwuchs nach mal, was in der Karwoche passiert ist.
RTL und Thomas Gottschalk machen auf Bildungsauftrag. Und um die alte Jesus-Geschichte zu vermitteln, setzt der Sender auf auch nicht mehr ganz neue Popmusik.
Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein.
Dass Jesus und Musical funktionieren, hat schon Jesus Christ Superstar bewiesen. In dieser Rockoper von Andrew Lloyd Webber hat der Jesus-Darsteller von RTL übrigens auch schon mitgewirkt, Alexander Klafs. Manchen vielleicht bekannt als erster Sieger von Deutschland sucht den Superstar. Vor bald 20 Jahren.
Wer der Erste sein will, muss der Letzte von allen werden.
Nicht nur den Bibeltext hat RTL gehörig gekürzt und sprachlich angepasst. Die Privatfernsehpassion spielt auch nicht vor 2000 Jahren, sondern heute. Jesus und Co. sind angezogen, als waren sie vor der Show noch schnell beim Winterschlussverkauf in einer Essener Shopping Mall. Dort lässt Jesus gerade Selfies mit sich machen.
Heute, wann würde man sagen, er ist ein erfolgreicher Influencer.
Thomas Gottschalk versucht immer wieder, die Geschichte ins Heute zu holen, sorgt aber auch für die eine oder andere ironische Brechung.
Hätte Jesus, der ja angeblich der Sohn Gottes ist, nicht spätestens in dieser Phase seine Allmacht zeigen können nach dem Motto, ich bin ein Star, holt mich hier raus?
RTL hat seine Passion ganz zeitgemäß divers besetzt. Die 12 Apostel sind Männer und Frauen mit verschiedenen religiösen Hintergründen. Einer sitzt im Rollstuhl. Außerdem gibt es einige Promi-Gastauftritte, die auch in anderen RTL-Shows niemanden irritieren würden. Etwa vom Fernsehkoch Nelson Müller oder vom ehemaligen Fußballfunktionär Rainer Kallmund. Er kaut eine Currywurst. Als ein weiterer Höhepunkt des Trashs wird auf Twitter gefeiert, als Judas-Darsteller Mark Keller einen Song von Tokyo Hotel anstimmt. Ich muss durch den Mensch hinter die Welt. RTL kann aber auch deutlich frommer. Der Sender lässt ausgewählte Menschen aus Essen und Umgebung ein baumgroßes, leuchtendes Kreuz durch die Stadt tragen. Und die Menschen legen vorm Fernsehpublikum Zeugnis ihres Glaubens ab.
Ich habe gebetet, alle ganze Kraft zusammengenommen, die ganze Liebe reingesteckt und dann kam eine Erleuchtung.
Hier mutiert der Privatsender kurzzeitig zu einer Pfingstkirche oder zu Bibel-TV. Allerdings ein säkulares Bibel-TV, denn es geht RTL nicht um den christlichen Glauben, sondern darum, dass irgendjemand eine emotionale Geschichte erzählt.
Ich bin wahrlich kein Christ, aber ich fand diese, Murat. man kann nicht denken, woher ich komme. Ich finde es eine Art interkulturelle Veranstaltung. Und ich finde, alle Menschen sind Brüder.
Moralische Botschaften durften nicht fehlen, auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine.
Und jetzt haben wir zwei Menschen hier vorne, Hand in Hand am Kreuz gehend sozusagen, die aus zwei Nationen kommen, die derzeit im Krieg miteinander sind. Das sind Cedric, er ist Russe, und Olga, Ukrainerin.
Völkerverständigung und Versöhnung als Abendunterhaltung. Am Ende ersteht Jesus natürlich auch bei RTL wieder auf. In diesem Fall auf dem Dach der Shopping Mall. Und die Moral von der Geschichte hat Thomas Gottschalk.
Wenn Jesus dazu fähig war, sein Leben hinzugeben, sollten wir da nicht wenigstens in der Lage sein, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst, Hoffnung und Liebe anstelle von Angst zu verbreiten.
So weist die RTL-Passion den Weg in die postchristliche Gesellschaft. Man erinnert sich vermeintlich christlicher Werte, man feiert ehemals christliche Feste. Das Christentum als Religion spielt aber kaum noch eine Rolle. Stattdessen werden christliche Geschichten kommerziell ausgeschlachtet, solange sie noch irgendjemand hören will.
Verwirrender Abend bei RTL. Christian Röther über die Passion. Auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten machen viele Kolleginnen und Kollegen Osterurlaub. Aber wenn zu viele zu lang weg sind, dann gibt es ein Problem mit der Sendegewährleistung. Und genau das haben die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim RBB im Sinn. Mit dem Hashtag Wir sind nicht da rufen sie in diesen Tagen dazu auf, Urlaub zu machen bzw. in Anführungsstrichen leider nicht verfügbar zu sein. Vielen Freien fehlt es im RBB nämlich im Vergleich zu festangestellten Kolleginnen und Kollegen an Absicherung. So sehen es zumindest die Gewerkschaften. Welche Forderungen die Freien an ihren Arbeitgeber haben? Henning Malte hat recherchiert.
Über 1000 freie MitarbeiterInnen hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Für Christoph Reinhardt von der freien Vertretung des RBB ist deshalb klar:
Ohne die Freien kann man kein Programm machen. Da sitzen wir an einem sehr langen Hebel und wir versuchen über solche symbolischen Aktionen auch darauf hinzuweisen, dass wir auch Forderungen haben, die man erfüllen sollte.
Und darum machen er und über 300 seiner frei arbeitenden KollegInnen Urlaub rund um die Ostertage. Es geht ihnen vor allem darum, Fortschritte bei den Tarifverhandlungen zu erreichen, sagt der freien Vertreter. Kernelement der Tarifverhandlungen ist ein sogenannter Bestandsschutz. Vereinfacht gesagt, die Zusicherung von Beschäftigung für freie Mitarbeitende, die eine gewisse Anzahl an Jahren für den Sender gearbeitet haben.
Und dass jetzt die Freien frei machen und nicht arbeiten, hat vor allem damit zu tun, dass dieses Zeichen an die langjährigen Freien, der Sender verlässt sich und baut auch in Zukunft auf sie, dass dieses Zeichen nicht gekommen ist, sondern diese Tarifverhandlungen abgebrochen wurden.
Freien Vertreter Christoph Reinhardt kritisiert, dass es nach den Plänen des RBB momentan erst nach 35 Jahren Tätigkeit zu einem Bestandsschutz für Freie kommen würde. In anderen Rundfunkanstalten gibt es den bereits nach 15 oder auch nach 6 Jahren. RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus bedauert die Aktion der Mitarbeitenden über Ostern nicht da zu sein. Starke Auswirkungen auf das Programm hat die Aktion aber anders als angekündigt wohl nicht.
Wir wussten es ja schon länger, wir haben deshalb Sendungen umgestellt und auch verändert, aber Sendungsausfälle hat es deshalb nicht gegeben.
Die Landesrundfunkanstalt konnte vorausplanen, weil die Aktion der Freien bereits Anfang des Jahres angekündigt worden ist. Schon im Dezember sind die Tarifverhandlungen nach Angaben von Beteiligten ins Stocken geraten und dann vorerst abgebrochen worden. Für Programmdirektor Schulte-Kellinghaus ist vor allem die Forderung der freien MitarbeiterInnen nach einem Bestandsschutz ein Problem. Er argumentiert, dass die geforderten Garantien die Landesrundfunkanstalt und die Perspektiven für Nachwuchskräfte einschränken würden.
Wir haben ja auch gesagt, wir müssen ganz dringend vielfältiger werden in unserem Programm. Das heißt, wir brauchen andere neue Perspektiven. Dafür brauchen wir auch andere neue freie Mitarbeiter. Und wenn wir sagen, na gut, aber den Stamm, den wir erstmal haben, beschäftigen wir genauso weiter, wie wir es in den letzten Jahren getan haben, dann berauben wir uns einer Flexibilität. Und alles, was wir jetzt gerade in der digitalen Transformation brauchen, ist Flexibilität.
Marika Kavouras saß für die Gewerkschaft Verdi mit am Verhandlungstisch. Sie wirft den Verantwortlichen des RBB eine gewisse Taktik des Abwartens und Aussetzens vor. Der Sender zeige sich wenig verhandlungsbereit.
Wir haben ihn ja schon überhaupt zu den Verhandlungen ein kleines bisschen nötigen müssen. Und man merkt nach wie vor, eigentlich wollen sie gar nicht verhandeln.
RBB-Programmdirektor Schulte-Kellinghaus will sich mit einer Kommentierung zurückhalten, ob und wie die Verhandlungen weitergehen können. Er hält eine Ausweitung des Arbeitskampfs der Freien aber für nicht zielführend und will zuversichtlich bleiben.
Wenn irgendjemand weiter eskaliert, das glaube ich, führt zu nichts. Das Programm des RBBs ist ohne freie Mitarbeiter nicht denkbar. So, also werden wir uns da schon irgendwie zusammenraufen.
Von Gewerkschafterin Kavouras kommen etwas andere Töne. Sie glaubt, dass es tatsächlich einen Streik geben wird, dieses Mal ohne vorherige Ankündigung.
Dazu haben die Freien ein bisschen gebraucht. Die wollten es lange nicht von heute auf morgen, sondern lieber diese höfliche Variante, wir kündigen das an. Jetzt sind sie so weit zu sagen, nee, geht wohl nie anders, wir müssen es dann auch mal von heute auf morgen machen.
Und Henning Malte heißt in Wirklichkeit Malte Hennig. Verzeihung, vermaledeite Reihenfolge, Nachname, Vorname im Studiomonitor. Jetzt bin ich mit der Kollegin Schneider Annika bzw. Annika Schneider verbunden. Morgen gibt es an dieser Stelle nämlich eine Feiertagsausgabe von Medias Res. Zu hören das Feature, das Sie, Frau Schneider, zusammen mit Stefan Fries gemacht haben. Mit Deep Throat in der Tiefgarage, Journalismus im Film. Was für eine Idee steckt dahinter?
Ja, hallo. Uns ist aufgefallen, dass es sehr viele Spielfilme gibt, in denen Journalistinnen und Journalisten vorkommen, aber in der Art, wie die dargestellt werden, hat es oft nicht so viel mit dem zu tun, was wir aus unserem Redaktionsalltag kennen. Ist vielleicht ein bisschen wie mit dem Tatort. Wenn man den regelmäßig guckt, weiß man auch nicht, wie Ermittlungsarbeit bei der Polizei aussieht. Und deswegen haben wir uns 6 Filme rausgepickt und dann 3 Kolleginnen und Kollegen gebeten, für uns einzuordnen, wie realistisch die sind. Zum Beispiel Hans Leyendecker, der lange bei der Süddeutschen Zeitung war, Nathalie Amiri von der ARD ist auch dabei und mit denen haben wir dann über diese Filme, die wir ausgesucht haben, gesprochen.
Ja, was genau haben Sie mit Ihren Gästen dann besprochen?
Ja, wir haben sie gebeten, diesen Film jeweils nochmal anzuschauen und dann zu sagen, ob sie ihren Beruf gut dargestellt sehen. Zum Beispiel ist der Klassiker dabei, Die Unbestechlichen, der Film von 1976 über die Watergate-Affäre in den USA. Und da haben wir drüber gesprochen mit einem Investigativjournalisten, nämlich Justus von Daniels vom Recherchekollektiv Korrektiv. Und ihn haben wir gefragt, ob er auch schon mal mit seinen Quellen, so wie der Journalist Bob Woodward, in der Tiefgarage war.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mich mit Quellen jetzt noch nicht in der Tiefgarage verabredet, aber das gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich Quellen, die tatsächlich sehr, sehr aufpassen, dass sie sich an geschützten Räumen treffen. Was es aber auch gibt und wo man jetzt vorsichtig gesagt manchmal auch ganz ein bisschen schmunzeln kann, sind natürlich auch Quellen, die auch wirklich interessante Informationen haben und die dann aber auch so ein bisschen Film spielen. Also habe ich auch schon erlebt, dass dann so ein bisschen konspirative Verabredungen getroffen werden. Der Stick liegt dann auf dem Tisch in dem Café. Und dann denkt man sich, naja, also bei dieser Recherche geht es jetzt, also die ist jetzt nicht so lebensgefährlich.
Also man hört so ein bisschen auch, unsere Gäste haben viel aus dem Nähkästchen geplaudert.
Und was war das Fazit? Fanden es die Gäste realistisch, die Filme über Journalismus?
Also überraschenderweise die Medienmechanismen oder die Art, wie recherchiert wird, das war in vielen Filmen schon realistisch dargestellt. Aber die Figuren selber, die Journalistinnen und Journalisten, die haben zum Teil unsere Gesprächspartner ziemlich aufgeregt. Mir ist so ein bisschen Juliane Löffler vom Spiegel im Ohr geblieben, die gesagt hat, ihr Alltag besteht viel aus Homeoffice und mittags einer Tiefkühlpizza.
Mit Deep Throat in der Tiefgarage, Journalismus im Film von Stefan Fries und Annika Schneider, das Medias Res Feature morgen um 15.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war es schon wieder von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut. Frohe Ostern.